we're on the brink of another global financial crisis.
Defended sovereignty from further Russian aggression.
Neue Hitze Rekorde.
Climate crisis.
Das ist kein normaler Monsun, sagen pakistanische Klimaaktivisten.
Der Rohölpreis ist um rund ein Viertel gestiegen.
Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt. Mit Adam Tooze.
Das folgende Gespräch mit Adam Tooze wurde vor der jüngsten Eskalation zwischen dem Iran und Israel aufgenommen und nimmt daher nicht auf die aktuellen Ereignisse Bezug. Es bietet spannende Hintergründe zur Rolle der Houthis und der Auseinandersetzung in der Meerenge vor dem Jemen.
Herzlich willkommen zum Podcast Märkte, Mächte, Emissionen mit Adam Tooze. Am Mikrofon begrüßen euch ganz herzlich
Jörg Haas
und Sarah Rippert von der Heinrich-Böll-Stiftung. Adam, du bist noch nicht dran.
Dritter im Bunde ist nämlich Adam Tooze. Er ist Wirtschaftshistoriker, Professor an der Columbia Universität in New York und heute bei uns im Böll-Studio in Berlin. Hallo Adam.
Hallo Jörg, hallo Sarah.
In diesem Podcast werfen wir einmal im Monat einen Blick auf den Zustand der Welt und interessiert vor allem die Frage, wie internationale Märkte, weltweite Machtstrukturen und die globale Klimakrise zusammenhängen. Und unser Thema heute, das sind die Angriffe der Houthis am Roten Meer und die Auswirkungen, die sich auf die Weltwirtschaft ergeben. Und es war jetzt ja auch relativ groß in den Medien, also in den letzten Monaten hat die Houthi-Miliz vom Jemen aus zahlreiche Schiffe in der Meerenge Bab al-Mandab angegriffen. Und es hat zu weltweit großer Aufmerksamkeit geführt, denn damit bedrohen sie eine der wichtigsten Handelsrouten zwischen Asien und Europa. Und das hat jetzt eh auch dazu geführt, dass eine Reihe westlicher Staaten aktiv geworden sind, allen voran die USA, aber auch Deutschland. Beide sind jetzt mit Schiffen vor Ort. Und Bundesverteidigungsminister Pistorius hat vor kurzem den Zweck der Mission im ZDF-Morgenmagazin so beschrieben.
Man muss nochmal sagen, worum es hier wirklich geht. Es geht natürlich um die Freiheit des Handels und der Handelswege und die Sicherung der Schiffe, die hier durchfahren, auf der wichtigsten Handelsroute zwischen Europa und Asien. Aber es geht eben im Prinzip, im Kern dahinter, vor allen Dingen um die Sicherheit der internationalen Seefahrt insgesamt, die Freiheit der Navigation und die Sicherheit aller, die auf internationalen Gewässern unterwegs sind.
In dieser Folge wollen wir das mal etwas einordnen. Wie wirkt sich eigentlich diese militärische Auseinandersetzung auf den Welthandel aus? Welche geopolitischen Interessen spielen eine Rolle? Und welche Lehren sollen für die Zukunft gezogen werden? Was sagt uns das über den Zustand unserer Welt? Doch wir wollen zuerst einmal ganz langsam einsteigen. Wir wollen zu Beginn eher so eine Art planetarische Perspektive auf die Region einnehmen. Adam, beschreib uns mal so ein bisschen, wo wir uns hier befinden.
Ja, das ist diese Meeresenge, die die arabische Halbinsel von dem Horn von Afrika trennt. Der arabische Name übersetzt heißt poetisch der Tor der Tränen. Auf der einen Seite Jemen, auf der anderen Seite Eritrea, Djibouti und dann weiter östlich Somalia bzw. Somaliland. Es ist eines der ärmsten und konfliktreichsten Teile der Welt. Klimatisch extrem, Wüste, sehr wenig Regen, ungeheure Wasserknappheit. Und nun akut vom Klimawandel bedroht. In Jemen leben ungefähr 15 Millionen Menschen, das ist die halbe Bevölkerung, unter extremer Wasserknappheit. Die Verwüstung des Landes greift um sich. Die Verwüstung, die 2014 90% des Landes berührte, betrifft jetzt 97%. 19 Millionen Jemenis leiden unter Ernährungsmittelmangel und einige Hunderttausend an akuter Hungersnot. Im globalen Hungerindex liegt Jemen buchstäblich auf dem letzten Platz, 121 von 121 Ländern. Aus diesem umkämpften Land der extremen Armut werden jetzt Raketenangriffe gestartet auf die weltweite Schifffahrt, die einige 10 Meilen vor ihrer Küste die Container, die Öl- und Gasladungen der Welt an ihnen vorbeiziehen. Und das ist das Szenario, mit dem wir konfrontiert sind im Moment.
Also es ist jetzt der Kontext, in dem wir uns bewegen. Und wenn wir jetzt die welthandelspolitische Dimension nochmal etwas anschauen, also es wurden jetzt kürzlich neue Zahlen veröffentlicht vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, wonach ca. 40 Containerschiffe pro Tag das Rote Meer ungefähr passieren. Vor Beginn der Angriffe waren es durchschnittlich über 100 pro Tag, sprich das Handelsvolumen ist also ungefähr um die Hälfte eingebrochen. Und was natürlich auch wichtig ist, über diese Meerenge gelangen die Schiffe dann ja zum Suezkanal. Und das ist ja eine der absolut wichtigsten Adern des Seehandels. Circa 12% des globalen Seehandels gehen über den Suezkanal. Und wenn wir das jetzt noch mal etwas einordnen, was sind dann genau die Folgen für die Weltwirtschaft und auch für die Inflation?
Also dadurch steigern sich die Kosten, das ist das Erste. Es ist natürlich effizienter, über den Suezkanal vor allem den Verkehr zwischen Europa und China zu betreiben. Die Containerschiffe müssen jetzt Südafrika umschiffen. Und dadurch entstehen natürlich zusätzliche Kosten, die zur Verfügung stehenden Kapazitäten im Containerhandel werden dadurch knapper. Ob es wirklich zu einer Inflation kommt, ist, glaube ich, eher zu bezweifeln, weil das bräuchte eine ständige Verknappung der zur Verfügung stehenden Kapazität. Und das findet nicht in diesem Fall statt, sondern eine einmalige. Und es hält sich in Grenzen. Also wir haben bei den Ölpreisen am Anfang der Krise einen Schub nach oben gesehen, der sich aber dann nicht fortsetzte. Also die Lage ist alles andere als dramatisch, würde ich sagen. Vor allem nicht zu verwechseln mit der Situation von 2022, als der Ukraine-Krieg die globalen Lieferketten in einem Moment durcheinander brach, als sie noch sehr durch Covid beeinträchtigt waren. Heutzutage gibt es wesentlich mehr Kapazität. Die schwersten finanziellen und wirtschaftlichen Schäden dieser Krise betreffen Ägypten. Und das ist nicht unwesentlich, denn Ägypten ist im Moment in einer Polykrise, steckt in einer mehrfachen Herausforderung. Ägypten ist auch im Fadenkreuz des wirtschaftlichen Schadens des Gaza-Krieges, das ja im Kern dieser Krise steckt. Und in guten Jahren verdient Ägypten 9 bis 10 Milliarden Dollar an Zahlungen, also für Maut, für den Suezkanalverkehr. Das sind rund 10% der ägyptischen Staatsausgaben und davon fällt jetzt im Moment ungefähr die Hälfte weg. Und das ist für Kairo, für den ägyptischen Staat, ein ungeheuer schwerer Schlag in einem Moment, in dem sie sich das sehr schlecht leisten können. Sie stecken in Dauerverhandlungen mit dem IWF. Und das ist, glaube ich, viel wesentlicher in wirtschaftlicher Hinsicht als jetzt die marginalen Schäden, die für die westlichen Verbraucherländer und für die chinesischen Produzenten durch diese Störung entstehen.
Ich will mal den Blick richten noch auf eine eher ökologische Dimension dieser Attacken. Es gab jetzt in den letzten Tagen eine Recherche von Bloomberg. Die haben herausgefunden, dass die Schiffe, die jetzt noch durch diese Meeresenge durchfahren, eben die Seelenverkäufer sind. Also die alten Schiffe, die in der Regel eine schlechte Versicherung haben, die neuen, modernen, gut versicherten Schiffe, die machen den Weg um das Kap der guten Hoffnung, denn die Reedereien riskieren diese wertvollen Schiffe nicht mehr durch diese Gefahrenzone durchzufahren lassen. Das Problem aber ist, wenn da ein Schiff getroffen wird, wenn da Öl ausläuft und so weiter, fühlt sich niemand zuständig. Ja, da gibt es keine Schlepper, die das Schiff abholen, da gibt es keine entsprechenden Apparate, um Öl irgendwie wieder einzufangen und so weiter. Und das haben wir gesehen bei dem Frachtschiff Rubimar. Das ist untergegangen, hat eine lokale Ölpest ausgelöst und in seinem Bauch sind große Menge an Stickstoffdünger drin. Wenn die ins Wasser geraten, wird zumindest in größerem Umkreis das gesamte Meerwasser verseucht und auch die Fischerei schwer geschädigt. Also wir haben massive Auswirkungen auch ökologisch hier. Die zweite Frage, die vielleicht über den lokalen Impact hinausgeht, haben wir auch Impact, die sozusagen über den Ölpreis und den LNG-Preis sich auswirken? Gibt es sowas wie eine globale Energieknappheit, die vielleicht daraus sich auswirkt, oder ist das eher begrenzt?
Die Rubimar-Geschichte ist wirklich sehr bezeichnend. Also die Houthis haben ja, eines ihrer Probleme ist, zu bestimmen, welche Schiffe sie angreifen und welche nicht. Und sie nehmen sich ja vor, gezielte Angriffe zu tätigen. Aber das widerspricht der Logik der Globalisierung, weil die Globalisierung und die Schattenwirtschaft gewisserweise des globalen Handels die Registrierung von Handelsschiffen in der ganzen Welt ermöglicht, sodass es ungeheuer schwierig ist für sie, die richtigen Ziele sich auszusuchen. Das Anker des Schiffes hat wohl dann einige Internetleiter zerstört, die zeitweilig das Gerücht aufkommen ließen, dass die Houthis jetzt gezielt die globalen Internetverbindungen zwischen dem Westen und Asien kappen wollen. Das stimmt wohl nicht. Das ist Kollateralschaden dieses Angriffes auf dieses eine Schiff. Insgesamt muss man sagen, dass die fossile Energiewirtschaft mittlerweile gegenüber solchen Beeinträchtigungen relativ resilient ist. Da muss man verschiedene Meeresengen voneinander trennen. Und viel wichtiger für den globalen Energieverkehr ist der Persian Gulf, also die Meeresengen um Iran und den Golfstaaten herum. Wenn es dort zu Beeinträchtigungen kommt, zum Beispiel durch einen sogenannten Tankerkrieg mit dem Iran, dann hat das für die globalen Energiemärkte eine viel wesentlichere Wirkung. Wenn das Öl und Gas erstmal aus dem Golf raus ist, hat man mehrere Möglichkeiten, es auf den globalen Markt zu bringen. Dann ist es mehr oder weniger eine Sache der Zeit. Zeit ist Geld natürlich, abhängig von der Marktlage. Was wir bisher noch nicht gesehen haben, ist eine durch diese Angriffe ausgelöste anhaltender Energiepreisschub. Das ist nicht die Situation, mit der wir konfrontiert sind im Moment.
Es sind ja auch groß um die Welt gegangen, die Bilder und Videoaufnahmen davon, wie die Houthis ein ziviles Frachtschiff aus der Luft geentert haben. Abgesehen davon haben sie natürlich zahlreiche Schiffe angegriffen. Eines wurde auch versenkt. Und also was ich mich da etwas gefragt habe, ist, ob denn diese Aufnahmen, die ja natürlich auch Teil ihrer Propaganda sind, denn eigentlich die Realität widerspiegeln. Also sind die Houthis als Miliz wirklich militärisch so schlagfertig, wie das zum Teil durch diese Videoaufnahmen inseriert wird? Und was ist eigentlich die Geschichte? Also wie sind sie dazu gekommen, jetzt da so große Aufmerksamkeit zu erzielen? Was bewegt sie und wie kann man sie kurz und knapp zusammenfassen als Gruppe?
Ja, das ist jetzt die dritte Perspektive, die wir wirklich zum Ansatz bringen müssen, um diese Situation zu verstehen. Also Jörg hat ja angefangen, sagen wir mal, mit der Satellitenperspektive auf das Planet und diese Meeresenge. Dann haben wir uns mit der Weltwirtschaft, also mit der Zirkulation von Containern und Öl und Gas beschäftigt. Aber letztendlich geht es um diese Region und um die dort betriebene Politik. Jemen hat eine Bevölkerung von 30 Millionen Menschen. Es geht hier nicht um Piraterei. Jemen ist nicht zu verwechseln mit der Situation, die man vor einigen Jahren vor der Küste von Somalien hatte, wo tatsächlich eine klassische Piraterei betrieben worden ist. Jemen und der Bürgerkrieg dort und die Houthis, die aus diesem Bürgerkrieg hervorgegangen sind, sind eine extrem politisch agierende Gruppe, politisch im Sinne des radikalen Islamismus, schiitischer Variante. Sie sind die Gewinner des jemenischen Bürgerkrieges. Sie kontrollieren die Hauptstadt. Und wenn man im Internet schaut oder auch in den Zeitungen, sieht man Militärparaden, die an Teheran erinnern oder an Nordkorea sogar. Das sind massive Auftritte von einer gebündelten Militärmacht. Und es ist ein extremer Erfolg für diese Gruppe. Die Houthis sind eine radikale und politisierte Form des Saidismus. Das ist eine der drei Hauptströmungen des schiitischen Glaubens. Sie fingen in den 90er Jahren an als Protestbewegung gegen die damalige Regierung des vereinten Jemens. Jemen in seiner heutigen Form existiert erst seit 1990 aus der Vereinigung des sogenannten nördlichen Jemens und des südlichen Jemens. Und sie waren eine Protestbewegung gegen die Korruption der damaligen Herrschaft in Sana'a. Sie vertreten ungefähr 35% nach der Glaubensrichtung der jemenischen Bevölkerung. Sie wurden dramatisch radikalisiert durch den amerikanischen und britischen Eingriff in Irak in 2003. Man möchte glauben, weil Irak natürlich ein sunnischer Staat ist, dass das mit ihnen nichts zu tun hat. Aber es ist Teil einer regionalen Radikalisierung, zu der auch die zweite Intifada gehört, die radikale Wende in der iranischen Politik Mitte der 2000er Jahre. Und die Houthis assoziieren sich, solidarisieren sich mit Iran auf der einen Seite, ihr großer Gönner, aber auf der anderen Seite ist ihr großer Vorbild Hisbollah im Libanon. Und sie starten 2004 einen Bürgerkrieg. 2011 gelingt ihnen im Zuge des arabischen Frühlings den Sturz der damaligen Regierung. Das führt dann zu einem Interregnum, das von Saudi-Arabien gelöst wird durch den Einsatz eines sunnitischen Präsidenten. Das wiederum löst einen weiteren sehr brutalen, aufwendigen Bürgerkrieg aus, in dem von Amerika und westlichen Mächten gestützt Saudi-Arabien und die Emirate massiv intervenieren. Das war also ein sehr, sehr großer regionaler Krieg. Und das Entscheidende ist, die Houthis kommen als Gewinner aus dieser Situation heraus. Und es ist gegen diesen Hintergrund in einem Moment eigentlich bis zum 7. Oktober, in dem sie zunehmend anerkannt worden sind. Saudi-Arabien und Emirate haben sich zurückgezogen aus dem Krieg. Selbst Washington begann eine Diplomatie mit den Houthis, jedenfalls vorsichtig. In dieser Situation hineinplatzt die Gewalt des 7. Oktober und alles, was darauf folgt. Und das ist der Hintergrund für das Eingreifen dieser siegreichen Bürgerkriegsfraktion in Jemen.
Ja, Adam, sag noch mal ein bisschen mehr zu den Motiven der Houthis, jetzt gerade an dieser Stelle den Schiffsverkehr zu stören und da einzugreifen.
Es ist wirklich eine Art mutwillige Verleugnung der Realität, wenn die westliche Politik es so darstellt, als Eingriff gewisserweise in den Freihandel. Also die Houthis verstehen sich als politische Akteure. Seit 2003/2004 begreifen sie sich als international agierende, radikale, muslimische Partei. Sie haben der Koalition aus Amerika, Israel und das, was sie in Anführungszeichen natürlich das Weltjudentum nennen, sie haben dieser Koalition den Krieg erklärt. Und sie sehen sich als kriegführende Partei in einer nach ihrem Verständnis global geführten Krieg gegen die Palästinenser. Sie haben bestimmte Militärkapazitäten aus dem Bürgerkrieg. Sie haben unter anderem iranische Raketen, die sie importiert haben. Sie haben auch eine heimische Produktion an Waffen, die jetzt mobilisiert werden können für eine Art demonstrative Solidarisierung. Deshalb der Anspruch, gezielt gegen westliche Schiffe vorzugehen und Schiffe, die in irgendeiner Weise Zusammenhang stehen mit Israel. Wenn wir uns erzählen, dass das im Grunde hier einfach gesehen werden kann als Unterbrechung des Welthandels und diese politische Dimension ausblenden, dann muss das als politische Einstellung verstanden werden. Das ist ein bewusster Versuch, die tatsächlichen politischen Motive dieser Akteure auszublenden. Aber es ist nicht zu verleugnen, dass die Houthis selbst eine ganz andere Motivation verfolgen. Es hat eine innenpolitische Dimension. Sie müssen sich zu Hause durchsetzen. Sie sind nicht unbedingt beliebt bei der städtischen Bevölkerung. Es ist ein bisschen wie die Taliban in Afghanistan. Es gibt Interessen innerhalb Jemens, die ihre radikale islamische Herrschaft nicht begrüßen. Aber die Solidarisierung mit Palästina, das gewinnt Freunde und lässt ihnen die Möglichkeit, sich zu profilieren. Als einzige Kraft eigentlich in der Welt, die aktiv auf Seite der Palästinenser und Palästinenserinnen eingreift.
Würdest du jetzt sagen, dass es ihnen nützt, dass sie jetzt durch diese Aufmerksamkeit und diese Angriffe, die sie eben starten, international anerkannter werden, weil sie das eben gekonnt mit den Interessen der PalästinenserInnen verknüpfen? Weil eigentlich hattest du ja davor eben gesagt, dass jetzt zuletzt, bevor jetzt die Angriffe gestartet wurden, sie zunehmend auch international Anerkennung genossen haben.
Aber ihre Position ist, dass wir schon immer auf Kriegsfuß mit ihnen standen. Die Unterstützung der Saudis und der Emirate seit 2015 war ja absolut massiv. Und wenn wir uns letztendlich entschlossen haben, ihren Sieg anzuerkennen, dann ist das natürlich eine Bewegung von unserer Seite her. Und das war tatsächlich das, was 2021, 2022 zu sehen war. Aber die Situation in Palästina lässt ihnen ja keine Option. Und wenn man ihre Weltsicht teilt, dann gibt es ja eine massive anhaltende Auseinandersetzung zwischen ihren Interessen, ihrer Ideologie, ihrer Vision der Zukunft und unsere Position. Und das bewahrheitet sich schon wieder jetzt in der Situation in Gaza. Das ist keine Sache, wo man sich fragt, oh Gott, oh, es ist schade um die diplomatische Anerkennung durch Amerika, sondern man sagt, wir haben geopfert für unseren Sieg, jetzt sind unsere Brüder und Schwestern in Gaza in Gefahr und jetzt führen wir offensichtlich den Krieg weiter angesichts der kaltblütigen Unterstützung Israels durch Amerika, Großbritannien, Europa etc. Das heißt also, für ihre Seite ist es natürlich, kommt das ungelegen, aber ich vermute, das wird so nicht wahrgenommen, sondern eher als insgesamt vorhersehbar und tragische Realität der Welt, mit der sie seit mindestens 20 Jahren im Kampf stehen. Und die Passivität der anderen arabischen Länder bestätigt schon wieder die im Grunde hinterhältige und unzuverlässige Position der bestehenden Ordnung in der arabischen Welt, zu der sie im fundamentalen Widerspruch stehen. Die Position in anderen Worten der Emirate und der Saudis, die mit den Abraham-Akkords natürlich einen Frieden mit Israel gesucht haben. Also ich denke, sie sind unversöhnlich, militant, bisher siegreich in ihrer eigenen Unterstützung, von ihrer eigenen Mission überzeugt. Und da wird es ihnen nicht besonders schade drum sein, dass sie jetzt wieder im Widerspruch stehen zu der westlichen Welt.
Es wird ja manchmal angeführt, sie seien im Wesentlichen eine Art Marionette, ein Werkzeug des Iran. Wie schätzt du das ein?
Ja, das sagt man gerne über Hamas, über Hezbollah, über die Houthis, dass da irgendwie die Iraner die Strippenzieher sind. Und die Iraner haben ganz gezielt eine regional übergreifende Politik verfolgt. Iran glaubt sich ja mit Grund in einer längerfristigen Wettkampf zu stehen mit dem saudischen Regime und seinen Unterstützern in den Vereinigten Staaten. Was man aber nie tun sollte, ist die Autonomie der jeweiligen Partner zu unterschätzen. Das ist im Falle von Hamas der Fall jetzt gewesen mit dem Angriff am 7. Oktober. Ich glaube, es gibt keinen guten Grund zu glauben, dass das mit den Iranern abgesprochen worden ist. Und das Gleiche wird in diesem Fall auch stimmen, denke ich. Was wir bisher gesehen haben, ist, dass Teheran in einer Eskalierung kein großes unmittelbares Interesse hat. Hat es strategische Interessen im Roten Meer? Ja. Sind sie in einem über Jahrzehnte anhaltenden Wettbewerb mit den Saudis? Ja, ganz bestimmt. Aber davon auszugehen, dass jetzt die Houthis gewisserweise eine iranische Politik betreiben, das unterschätzt einfach die Autonomie der jeweiligen Akteure. Auch auf der technischen Seite denke ich, dass man in diesem modernen Raketen-Drohnen-Krieg die Kapazitäten von Akteuren wie die Houthis, die viel massiver operieren können als Hamas mit seinem Stützpunkt in Gaza alleine, das sollte man nicht unterschätzen, diese Autonomie.
Darf ich da nochmal einhaken, Adam? Wir haben zu Anfang gesagt, das ist ein bitterarmes Land, Wüste und so weiter. Und gleichzeitig hat es eine doch relativ hochgerüstete Armee mit doch einigermaßen modernen ballistischen Raketendrohnen und so weiter. Ich kann mir das eigentlich schwer vorstellen, dass so ein bitterarmes Land solch eine militärische Armee aufbauen kann, ohne dass der Iran da massiv liefert und unterstützt.
Ja, ich meine, was heißt massiv in diesem Fall? Es geht um ein paar hundert Millionen Dollar, wie man das berechnet. Also die für zum Beispiel Hamas und Hezbollah, die Summen, die da zusammenkommen, sind sehr, sehr bescheiden. Dass die Militärtechnik unter anderem von Iran kommt, das ist, glaube ich, unbestreitbar. Also die Houthis verwenden iranische Raketen und Drohnen und Marschflugkörper. Das ist natürlich wahr. Aber das sind drei verschiedene Fragen gewisserweise. Wo kommt die Technik her? Was ist die wirtschaftliche Grundlage davon? Und selbst in einem sehr armen Land wie Jemen kann man eine Kriegswirtschaft mit den nötigen Druckmitteln bewerkstelligen. Sie haben Möglichkeiten, den regionalen Handel zu kontrollieren und da auch Steuern zu erheben. Und die dritte Frage ist, unabhängig von der Technik und der wirtschaftlichen Grundlage, wer trifft die Entscheidung, hier einzugreifen? Das ist, glaube ich, das Gebiet, wo man den Einfluss Irans nicht überschätzen sollte. Unter anderem aus taktischen Gründen, welches Interesse hätte Teheran, direkt gewisserweise eine solche Entscheidung zu bewirken und sich dadurch selbst gewisserweise zum Objekt von einer amerikanischen oder israelischen Reaktion zu machen. Das überlassen sie, glaube ich, gerne ihren regionalen Partnern.
Wenn wir jetzt den Blick nochmal auf die westlichen Mächte richten, die Frage an dich, also wer beteiligt sich da gerade an den verschiedenen Missionen? Warum machen sie das? Also was sind ihre Interessen und was können sie eigentlich den Houthis überhaupt entgegensetzen?
Es ist tatsächlich eine sehr interessante Frage und die erste Reaktion, die man sah aus dem Westen, war ja ein bisschen hilflos, ehrlich gesagt. Die Amerikaner haben dieses Prosperity Guardian Programm angekündigt. Die Briten waren natürlich sofort dabei. Die Australier, die Kanadier, Neuseeland, Bahrain. Aber als es dann darum ging, die größeren europäischen Länder, vor allem Frankreich und Italien, zu involvieren, gab es Widerstände auf europäischer Seite. Denn man muss sich wirklich fragen, was die Logik eines solchen Feldzuges ist, was damit erreicht werden kann. Letztendlich ist klar, dass die amerikanische Marine die einzige ist, die wirklich großem Ausmaß solche Langstreckenoperationen, Missionen auf globaler Ebene starten und auch unterhalten kann. Aber die europäischen Länder haben sich dann zurückgezogen oder ihre eigenen Operationen gestartet. Denn das eine ist, gewisserweise die Schifffahrt dort zu schützen und vor den Eingriffen der Houthis zu schützen. Das andere ist, gewisserweise die zu Alliierten der Amerikaner und Briten zu werden in ihren offensiven Operationen gegen die Houthis. Die Briten und Amerikaner haben ja die Houthis in Jemen bombardiert. Und das ist eine Ausweitung des Krieges, die nicht mitgetragen wird von den meisten europäischen Staaten. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Es ist ein Haufen von verschiedenen EU-gestützten, amerikanisch gestützten, zum Teil einfach national operierenden Einheiten ohne tatsächliche tiefe Koordinierung der verschiedenen Schiffe, die dort zum Einsatz kommen.
Und also denkst du, das könnte auch zu einem regionalen Flächenbrand des Konfliktes führen? Also mit Briten und Amerikanern auf der einen Seite und dem Iran und der Houthi-Miliz auf der anderen Seite?
Vielleicht sollte man das etwas anders formulieren in dem Sinne, es könnte es zu einem Wiederaufflammen des vorherigen Flächenbrandes in Jemen kommen. Es sieht im Moment nicht danach aus, weil die Saudis und die Emirate, die wirklich die Mächte sind, die vor Ort im größeren Maße operieren können. Die Amerikaner sind die andere Partei, die das könnten. Die Saudis und die Emirate halten sich bisher zurück, weil es ja nicht um den Freihandel, sondern um Gaza geht. Sich mit den Westmächten zu verbünden, das ist selbst den Saudis und den Emiraten zu viel. Dadurch würde ein viel zu wesentliches internes Sicherheitsrisiko entstehen, denn beide Regime in den Emiraten und den Saudis, so mächtig und reich sie sind und so effektiv ihr Unterdrückungsapparat ist, sollten sie sich in einer so offenen Form auf der Seite im Grunde amerikanischer Interessen und pro-zionistische Politik betreiben, das ist ein Risiko, das sie in dieser Form nicht auf sich nehmen. Und sie haben gegenüber den Houthis ja auch Erfahrung gemacht. Sie haben sich letztendlich im Jemen nicht durchgesetzt. Das heißt, also der Appetit ist einfach nicht da. Also niemand ist interessiert. Das Ganze hat etwas Gespenstisches an sich. Also wir reden darüber, als sei es die Piraterie, obwohl es das nicht ist. Weder die Iraner noch die Saudis noch die Emirate wollen wirklich eskalieren. Aber ein großer Teil des Welthandels wird de facto unterbrochen. Es ist eine sehr interessante, gewisserweise so eine Art Pattsituation, die sich dort entfaltet.
Ja, wir Deutschen sind irgendwie auch mit dabei. Die Bundesrepublik hat eine Fregatte entsandt ins Rote Meer. Hessen heißt sie und unser Bundesverteidigungsminister ist auch sehr stolz über ihre Fähigkeiten. Wir spielen mal hier kurz nochmal den O-Ton aus dem ZDF-Morgenmagazin ein.
Ja, es ist ein hochmodernes Kriegsschiff, ein Schiff mit einer exzellent ausgebildeten Mannschaft.
Die Mission gilt ja als die gefährlichste in der Geschichte der Bundesmarine. Welche Rolle spielt eigentlich Deutschland in diesem komplexen Geschehen in der Region? Was tun wir da eigentlich?
Das ist wirklich eine gute Frage. Also die Rolle, die die deutsche Fregatte dort spielt, ist symbolisch und im Grunde trivial. Deutschland hat sich längst de facto entschieden, im globalen militärpolitischen Fragen keine Rolle zu spielen. Regional ist eine andere Sache, aber global keine Rolle zu spielen und fühlt sich aber trotzdem gezwungen, gewisserweise Flagge zu zeigen, irgendwie dann doch dabei zu sein. Nicht Teil dieser Prosperity Guardian Operation, aber dann Teil dieser verschiedenen europäischen Einsätze, die dann irgendwie dort sind, um Flagge zu zeigen. Und sicherlich, also wenn man dort in einem Containerschiff oder so verkehrt, ist es bestimmt beruhigend, EU-Flaggen zu sehen. Aber das als wirklich geopolitische oder geoökonomische relevante Macht auszulegen, wäre weit übertrieben, denke ich. Das ist Teil dieser im Grunde symbolischen Auseinandersetzung, in dem es für alle außenstehenden Mächte um relativ wenig geht und für die lokalen Akteure dort, den Houthis, den Palästinensern, den Israelis, den Iranern, den Saudis, den Emiraten, um sehr, sehr wichtige Dinge. Und die einen verwenden die extremsten Mittel und die anderen halten sich zurück. Und die Welt schaut zu und tut so, als würden wir uns engagieren, obwohl die Mittel dafür im Grunde fehlen und das Interesse letztendlich.
Stichwort Geopolitik. Ein Land haben wir jetzt ja noch gar nicht erwähnt. China. Also warum ist China nicht unter den Seemächten, die jetzt dort aktiv sind und Kriegsschiffe entsenden? Was ist ihre Rolle in diesem Konflikt?
Folgt aus dem Befund, dass es hier nicht um Welthandel geht, sondern um Politik. Die Chinesen sind zwar verantwortlich und interessiert an einem sehr großen Teil der Containerschifffahrt dort, aber sie lassen sich nicht vereinnahmen von unserer Auslegung dieser Situation als Frage des Weltfreihandels. Sie teilen das nicht. Sie sehen das Problem als politisch. Sie verstehen, dass die Houthis aus politischen Motiven agieren. Die Houthis haben auch angekündigt, chinesische Schiffe aus diesem Grund nicht anzugreifen. Das Ganze wird von außenstehenden Mächten und von einem sehr großen Teil der Welt als politisches Problem betrachtet, was es für die Houthis auch ist. Und außerdem sind die Chinesen sehr wesentlich interessiert an Investitionen, die sie in diesem Bereich tätigen, unter anderem auch in Ägypten, wo mittlerweile auch die EU mit Milliardenbeträgen helfen will, weil sie alle jetzt anerkennen, wie wichtig die Situation und die sich anbahnende Krise in Ägypten eigentlich ist. Die Chinesen sind dort für einige 10 Milliarden engagiert und es ist einfach nicht in ihrem Interesse und ist auch fern ihres Verständnisses der Situation, hier als Polizeimacht aufzutreten. Die Chinesen beteiligen sich im Golf von Aden an Anti-Piraten-Aktionen, aber sie treffen genau die Unterscheidung, auf die man wirklich insistieren muss, zwischen einer Situation der Piraterie und etwas, das, obwohl es der Westen nicht anerkennen will, im Grunde eine Ausweitung des Nahostkonflikts. Man muss der chinesischen Politik eine tiefe Rationalität unterstellen, in dem Sinne, dass sie, obwohl sie natürlich Handelsinteressen dort haben, sich da nicht verführen lassen zu einem militärischen Einsatz. Mittlerweile stehen in einem sehr engen Kontakt mit Iran. Das ist auch eine der Entwicklungen der letzten Jahre, die für die gesamte Region sehr interessant ist. Denn die iranischen Ölexporte werden ja sanktioniert von den Amerikanern. Aber es gibt ein gemeinsames Einverständnis, dass große Öllieferungen aus Iran regelmäßig nach China gehen. Und auf dieser Basis, aufgrund dieser mehr oder weniger offen anerkannten Zusammenarbeit war China ja in der Lage, neulich Verhandlungen zwischen Saudi-Arabien und den Iran anzuleiern. Das ist das erste Mal, dass das seit Jahren geschehen ist. Und es ist nicht zufällig, dass die Chinesen das organisieren können. Und das allerletzte, was die Chinesen wollen, ist, diese Position im Mittleren Osten in Frage zu stellen, indem sie sich jetzt einseitig auf Seite gewisserweise einer globalen Polizeimacht gegenüber den Houthis engagieren. Das widerspricht ganz fundamental ihr Verständnis, ihre Rolle, nicht als neutraler Partner, aber durchaus als vermittelnde Macht. China ist, und das auf absehbare Zeit, ein essentieller Markt für Öl- und Gasexporte aus dem Golf. Kein sehr schnell wachsender Markt, denn die Energiewende in China wird sehr schnell voranbetrieben. Und es kann gut sein, dass wir bereits das Maximum von chinesischen Öl- und Gasimporten gesehen haben. Vielleicht geht es noch ein bisschen höher, aber nicht sehr viel mehr. Aber die chinesischen Importe sind sehr wichtig. Und das gibt ihnen eine Verhandlungsmacht in der Region, die wenig andere Partner haben.
Adam, lass uns abschließend noch mal so ein bisschen rauszoomen. Wir haben da als eines der ärmsten Länder der Welt eine kleine Macht, die jetzt die globalen, hegemonialen Großmächte, die westliche Staatengemeinschaft herausfordert, den Welthandel doch zumindest erheblich stört. Und trotzdem ist eigentlich nicht absehbar, dass jetzt diese aufmarschierte Armada von Seiten des Westens diesen Konflikt gewinnen kann. Was sagt uns das eigentlich über den Zustand der Welt, über die historische Phase, in der wir gerade uns befinden?
Ich denke, das Erstaunliche an der Situation, das Neuartige, das es zu denken gibt, ist, dass wir nicht mehr ohne weiteres trennen können zwischen groß und klein, mächtig und schwach, wichtig und unwichtig. Es ist tatsächlich der Fall, dass ein bettelarmes Land in der Lage ist, jedenfalls über eine beschränkte Zeit in seiner unmittelbaren Umgebung Militärkompetenzen zu entwickeln, die Großmächte herausfordern. Ich meine, ultimativ kann sich Amerika natürlich durchsetzen, aber es ist eine Frage, was es uns wert ist und inwieweit der Westen bereit ist, die massiven Mittel zu mobilisieren, die nötig wären. Und die Erfahrung der letzten 20 Jahre, vor allem im Irak und Afghanistan, haben ja den Amerikanern vor allem eine schwere Lektion erteilt, in der im Grunde oft Wirkungslosigkeit ihrer massiven militärischen Überlegenheit. Und das deutet wirklich auf eine Entwicklung hin, die über diese unmittelbare Krise hinweg eine sehr wichtige Entwicklung hin zur Multipolarität anzeigt und wegweisend, glaube ich, sein kann für die Zukunft. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass die Westmächte, Amerika geschweige denn Europa, in der Lage ist, in solchen Gegenden, selbst an entscheidenden Schlüsselpunkten der Weltwirtschaft bestimmend einzugreifen und zu agieren. Daraus sollte man im Grunde Konsequenzen ziehen. Es gibt verschiedene Lösungen oder verschiedene Wege, die man gehen könnte. Das eine wäre gewisserweise die eigene Eingriffskraft, die eigene Eingriffsmacht zu erhöhen. Aber das ist sehr anspruchsvoll und sehr teuer und mit sehr unsicheren Erfolgsaussichten. Das andere ist, sich zu überlegen, wie man in der Welt agiert und was die Konsequenzen einer solchen Politik sind. Und das ist natürlich das, was die Houthis anstreben, nämlich ein Umdenken in Sachen Palästina-Israel. Und wenn das auszuschließen ist, dann muss man sich überlegen, wie man sich resilient macht gegen solche Schocks. Das sind also die drei Möglichkeiten. Entweder man gibt sich die Macht, gewisserweise seine eigene Vorstellung mit Macht und Weltverändern einzusetzen. Oder man versucht, einen Kompromiss mit der Welt und mit diesen regionalen Mächten zu schließen. Oder aber man zieht sich zurück und macht sich selbst resilient. Und was wir in dieser Situation sehen, ist, dass man die Risiken hier nicht übertreiben sollte. Sie sind real, aber sie sind nicht so groß, dass gewisserweise man den Schluss daraus ziehen sollte, durch diese Aktionen der Houthis heißt es jetzt, ein massives Umdenken in der europäischen strategischen Politik zu verfolgen, sodass wir uns jetzt Milliarden, 100 Milliarden dafür einsetzen, eine Riesenflotte nach amerikanischem Stil zu bauen. Viel naheliegender ist es, sich zu überlegen, wie man Handelswege diversifiziert, wie man logistische Kapazitäten ausbaut, um resilient zu sein. Man könnte natürlich das Argument machen, dass die gesamte westliche Politik im Nahen Osten revisionsbedürftig ist und dass Gaza diese Frage mit großer Dringlichkeit stellt. Aber wenn man das ausschließt, und das schließt die westliche Politik im Moment aus, gibt es keinen anderen Weg, als diese Resilienz zu verfolgen.
Lass mich da noch mal ganz kurz einhaken. Du bist ja Historiker. Also ist das eigentlich das absehbare Ende der westlichen Dominanz über große Teile des Globus? Diese Form europäischer Herrschaft über die Welt wird ja immer fragiler, immer schwächer, selbst in einem Zeitpunkt, wo sozusagen unsere technologische Dominanz so großartig ist. Also ist das das Anzeichen, dass dem Westen die Kontrolle über die Welt entgleitet, wenn sie je da war?
Das ist die Realität der Multipolarität, die Illusion, dass wir da noch kontrollieren. Das ist eine irreführende Illusion im Moment. Also selbst Amerika mit seinen Einflussmöglichkeiten ist im Moment nicht in der Lage, die Emirate, die Saudis, die Israelis gefügig zu machen. Das ist ja der bewusste Versuch dieser Länder auch und ihrer Regierung und ihrer Machthaber, diese Resilienz aufzubauen. Das ist auch im Fall der Israelis war. Sie haben sich über 20 Jahre, vor allem die israelische Rechte, gewappnet für diesen Moment, in dem von außen Druck kommen könnte. Die Saudis auch, die verweigern ja seit Jahren die Mitarbeit mit Amerika in Sachen Ölpreispolitik. Es ist eine zunehmend irreale Vorstellung, dass der Westen, von Europa sowieso nicht zu reden, da in irgendeiner Weise bestimmt ist. Wir können Einfluss ausüben, vielleicht. Wir können nachhelfen in bestimmten Weisen. Wir haben technologische Kapazitäten. Europäisches Geld und auch Geldplätze sind sehr beliebt und interessant. Aber da von einer bestimmenden äußeren Macht zu reden, das ist anachronistisch. Die Zeiten sind vorbei. Und daran ändert auch nicht die Rede von irgendwelchen indopazifischen Strategien, die die Europäer jetzt entwickeln wollen und die Verschickung von ein oder zwei Schiffen, Fregatten oder selbst Zerstörer oder im britischen Fall Flugzeugträger. Das ändert an dieser grundsätzlichen Situation nichts. Das bedeutet globale Entwicklung, dass mehr und mehr Staaten, mehr und mehr Länder, mehr und mehr Menschen in der Lage sind, in gewisser Weise eine selbstbestimmte Geschichte und Zukunft zu schreiben. Und das sollte man im Grunde begrüßen, auch wenn es natürlich die Lage ungeheuer komplex macht und man mit politischen Richtungen und Ideologien sich dann auseinanderzusetzen hat, die einem selbst sehr unbequem sind, was im Falle der Houthis natürlich absolut der Fall ist. Das ist ein radikaler Islamismus des reinsten Wassers, aber eine wirkmächtige Kraft, die man ernst nehmen muss und die eine ganz bewusste und von ihrer Seite her natürlich gesehen legitime politische Position vertritt. Wir können uns Illusionen machen und das als kriminelle Aktion und Störung des Welthandels beschreiben, aber wir greifen damit nicht die Realität, die sich dort abspielt.
Das waren jetzt super Schlussworte für unsere heutige Episode. Ich glaube, wir haben sehr viel mitgenommen und freuen uns auch auf unsere nächste Folge, die in einem Monat dann erscheinen wird. In der Folge werden wir uns mit Südafrika beschäftigen. Das Land wird 2025 eine besonders große Rolle spielen, weil es die G20-Präsidentschaft innehat und auch zum Teil den Westen sehr stark in seiner Politik und Denkweise herausfordert. Das schließt dann, glaube ich, gut an die heutige Folge und wie wir geändert sind. Und gleichzeitig hat das Land natürlich auch nationale Herausforderungen, Thema Energiewende, Wahlen etc. Und damit wollen wir uns in der nächsten Folge beschäftigen und freuen uns, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Schickt uns auch gerne Feedback zum Podcast an mme@böll.de. Das werden wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und ja, vielen Dank fürs Dabeisein und vielen Dank, Adam.